Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von It's All About the Song. Das ist mittlerweile Ausgabe Nummer 10, reguläre Ausgabe Nummer 10. Und mein Gast ist heute der großartige Sebel aus Recklinghausen. Hallo und herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf. Beziehungsweise du bist ja hier.
Ich bin hier, aber ich finde es auch gut, dass du da bist. In den letzten Episoden hatte ich so hin und wieder mal das Gefühl, mich ein bisschen alt zu fühlen, wenn ich dann gesagt habe, hey, wir haben uns mal vor 10 Jahren kennengelernt und so weiter. Heute ist es noch schlimmer. Denn es ist über 20 Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Damals haben wir in der Jazzakademie in Dortmund zusammen im Ensemble gespielt. Du warst der Pianist und ich habe Gitarre gespielt. Seitdem habe ich immer mal wieder ein bisschen mitbekommen, was du gemacht hast. Ich glaube, ich habe in der Corona-Zeit auch deinen Song Zusammenstehen, wurde, glaube ich, in der WDR-Lokalzeit mal irgendwo gezeigt oder so. Ich habe aber auch so, ohne mich groß anzustrengen, ein bisschen mitbekommen, was du gemacht hast. Du bist jetzt offensichtlich nicht Jazzpianist geworden.
Ich hätte jetzt fast gesagt, zum Glück nicht. Nein, ich habe mich ja vorher eigentlich schon, also seitdem ich angefangen habe mit Musik machen, eher für Singer-Songwriter, Rockmusik, Popmusik interessiert. Und ja, ich habe mit 14, 15 angefangen, Musik zu machen, habe dann mit ja auch 15, 16 die ersten Songs geschrieben. Und für mich war das damals die Jazzakademie in Dortmund so ein bisschen, also ich habe auch schon damals eine kleine Jazzphase gehabt, aber ich wollte mich einfach auch musikalisch so ein bisschen weiterbilden und mal gucken, dass man nicht nur Dur- und Moll-Akkorde spielt, sondern was es da sonst noch so zu entdecken gibt. Und das hat mir im Nachhinein, hat mir das auf jeden Fall nicht geschadet, sondern eher was gebracht, da ein bisschen was gelernt zu haben, auch was Harmonielehre angeht. Ich würde nicht sagen, dass ich dadurch irgendwie bessere Songs geschrieben habe, aber ich habe ein bisschen mehr Einblick genau in Musiktheorie bekommen und in andere Akkorde, wie gesagt, die nicht nur Dur und Moll sind. Und ich habe das schon genossen, das auf jeden Fall gemacht zu haben.
Also so wie ich es in Erinnerung habe, wirktest du auch wie jemand, der da volle Lotte drin ist eigentlich und hast ja auch sehr jazzig gespielt. Also ich fand das damals immer ziemlich beeindruckend. Weil du ja auch noch ein paar Jahre jünger bist als ich und da dachte ich damals, wow, krass.
Ja, was, ich habe meinen damaligen Klavierlehrer Harry Neukirch, den habe ich auch vor ein paar Jahren mal wieder getroffen, der war sogar auf einem Konzert von mir. Das war echt total schön, immer wieder zu sehen. Und der hat damals schon immer zu mir gesagt, dass ich eigentlich, oder der hat immer schon gespürt, dass ich gar nicht so aus dieser Jazz-Szene, aus dieser intellektuellen Szene komme, sondern dass ich war damals halt auch schon so ein, also allein optisch, glaube ich, einfach ein Freak, der da irgendwie aufgelaufen ist. Ich weiß noch, ich hatte damals eine gelbe Ente.
An die kann ich mich auch noch erinnern.
Genau, da haben schon immer alle irgendwie drüber gelacht, wenn ich da auf dem Parkplatz gefahren bin. Und dann kam ich da mit Kordschlaghosen an, irgendwie lange Haare damals. Und Harry hat sich dann immer aufgeregt, wenn ich kein Radiergummi, Bleistift und Anspitzer dabei hatte. Aber der hat damals schon immer gesagt, so, ja, Junge, du gehst schon deinen Weg irgendwie, ich zeig dir mal ein bisschen was anderes. Aber eigentlich wusste der damals schon, dass ich eigentlich woanders herkomme und auch woanders hin will. Und ich weiß noch, ich habe in dieser Abschlussprüfung, da hat er auch noch heute von gesprochen, nach all den Jahren, da habe ich eine Jazz-Version von Smoke on the Water gespielt.
Ach, so cool.
Von Deep Purple. Und das ist bei ihm auch hängen geblieben, weil das halt auch so unkonventionell war und eigentlich aus einem ganz anderen Genre kam. Ja, ich glaube, alle haben damals gespürt, dass ich nicht aus dem Jazz komme und auch nicht mich im Jazz weiterentwickeln werde.
Und nach der Jazzakademie, nach dieser Jazzphase, hast du dann angefangen, die ersten Alben auch direkt zu machen?
Lass mich überlegen. Also ich habe das ja ziemlich früh gemacht, also in einem frühen Lebensabschnitt. Ich glaube, ich habe diese Jazzakademie mit 19, 20, 21 gemacht. Und danach habe ich erstmal ganz lange Beatles Cover gespielt, als Schlagzeuger.
Du warst also Ringo.
Ich war Ringo. Und hatte da sozusagen die erste Möglichkeit, überhaupt mal mit dem, was ich kann, Geld zu verdienen. Und das war für mich großartig. Also so da die ersten Rechnungen schreiben zu dürfen für einen Auftritt, das war schon der Knaller. Und das wurde dann immer mehr. Wir haben dann teilweise so, ja, jeden Freitag, jeden Samstag auf allen möglichen Stadtfesten und Silvestergalas und so gespielt, also auch deutschlandweit.
Auch dann in den klassischen Beatles-Kostümen, so mit den grauen Anzügen oder diesen Sgt. Peppers-Uniformen oder sowas?
Ja, auch, genau. Also wir hatten rote Anzüge, das weiß ich noch, aber die Sgt. Pepper-Anzüge hatten wir auch. Und ja, das war für mich der Einstieg überhaupt mit dem, was ich kann und was ich gelernt habe über die Jahre, Geld zu verdienen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich aber auch als Quereinsteiger und als Lichttechniker bei dem Künstler Stoppock eingestiegen.
Ach, das habe ich gelesen, ja.
Genau, und war mit dem auch diese ganze Zeit, ich sag mal die frühen 20er, 21, 22, 23, 24, ich glaube bis zu meinem 25., 26. Lebensjahr war ich mit Stoppock auf Tour als Lichtmann. Mhm. Und habe da dann das Tourleben kennengelernt und ja, war einfach Feuer und Flamme, so dass ich das so erleben durfte in dem Alter, ne?
Stoppock, also da ist ja auch schon echt eine Nummer, ne?
Ist eine Nummer, wir kannten uns schon weit vorher, er hat mal eine Band produziert, in der ich gespielt habe, das war vor dieser Jazz-Akademie-Zeit, da war ich so 17, 18, 19 und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, so Mensch, du bist doch Schlagzeuger, wir brauchen gerade einen Lichtmann, hast du nicht Lust, da ein bisschen rhythmisch die Knöpfe zu drücken? Habe ich sofort ja gesagt, weil ich wollte einfach auf Tour gehen und wollte das mal kennenlernen, wie das ist, auf Tour zu sein und jeden Abend in einer anderen Stadt zu sein und nach den Konzerten das Nachtleben noch zu genießen und um die Häuser zu ziehen, das war für mich einfach, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich gerade drüber erzähle, weil das für mich einfach der Anfang von dem war, was ich eigentlich jetzt immer noch mache, sozusagen, also dieses Auf-Tour-Sein mit coolen Typen, mit guten Musikern, jeden Abend was zu erleben, Leute glücklich zu machen, ja, und dann bin ich irgendwann in die Band gerutscht bei Stoppock. Da war ich so 26, glaube ich, 26, 27.
Was hast du gespielt, auch Schlagzeug dann?
Ja, ich muss gerade überlegen. Ich habe bei Stoppock mittlerweile alle Positionen einmal durch. Ja,
das kann auch nicht jeder von sich behaupten.
Ja. Also angefangen habe ich, dass ich den Bassisten mal ersetzt habe, weil der irgendwie ausgefallen ist auf Natur. Nicht auf Natur, auf einem Konzert bei Natur. Also mein Debüt war sozusagen am Bass. Und dann habe ich lange Jahre zweite Gitarre und Orgel gespielt. Übrigens die Orgel, die mir Harry Neukirch verkauft hat damals.
Von der habe ich schon gehört.
Ja, genau. Und die ist auch wirklich, die gibt es immer noch, obwohl ich mittlerweile eine andere spiele. Aber die habe ich durch die ganze Republik geschlört, mhm, die Orgel. Und genau, habe Orgel und zweite Gitarre gespielt. Dann gab es irgendwann mal eine Phase, wo wir viel im Trio gespielt haben. Da habe ich Schlagzeug gespielt. Und mittlerweile, ja, es ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass ich da eingestiegen bin, oder über 20 Jahre. Mittlerweile spiele ich wieder E-Gitarre und Orgel. Mhm. Und zu dieser Zeit, wo ich da, also als das so vorbei war für mich als Lichtmann da und als ich da auch in die Band eingestiegen bin, da habe ich auch in dieser Phase erst Säbel sozusagen gegründet und habe mit dem weitergemacht, was ich als Jugendlicher gemacht habe, nämlich Songs zu schreiben, zu singen und zu produzieren.
Mhm. Und wie lange hat es denn gedauert, bis du das erste Album unter deinem Namen Säbel hattest?
Das hat sehr, sehr lange gedauert.
Ist ja dann auch so eine Phase, wenn du viel auf Tour bist und unterwegs bist, musst du erstmal die Zeit finden, um das hinzukriegen, ne?
Genau, das war eine langwierige Zeit. Ich habe eigentlich, das ist auch eine ganz witzige Geschichte, eigentlich bin ich nur auf die Idee gekommen, mal wieder Songs zu schreiben und vielleicht was als Solokünstler zu starten, weil ich einen tollen Produzenten kennengelernt habe, aus Gütersloh, Klaus Grabke heißt der. Mhm. Einige kennen den noch vom Skateboarding, der ist nämlich eine Skateboard-Legende gewesen in den 80ern, ist mittlerweile sogar letztens erst, habe ich gesehen, in die Skateboard Hall of Fame aufgenommen worden und der ist neben, ja, die Skateboarder da draußen, die werden die ganzen Namen kennen, zwischen Tony Hawk und so ist Klaus Grabke halt schon, weltweit irgendwie eine sehr bekannte Skateboard-Legende. Und der hat auch Musik gemacht. Der hatte eine Band, die hießen Thump und Alternative All-Stars. Das waren beides, ja, so Alternativ-Rock-Band, Indie-Bands, wie es damals halt viel gab. Und ich sollte Orgel einspielen für eine befreundete Band von mir bei ihm im Studio und ich habe ihn kennengelernt und wir hatten sofort so ähnliche Schwingungen. Ich fand das total geil. Der hatte halt ähnlich wie hier jetzt gerade, wo wir sitzen, so ein Vintage-Studio mit vielem altem Zeug und das fand ich total geil. Und dann habe ich zu ihm nach dieser Recording-Session gesagt, Mensch, ich könnte mir vorstellen, eigene Songs zu machen. Ich spiele dir mal ein paar Demos vor. Hättest du nicht Lust, das irgendwie zu produzieren? Und dann haben wir das gemacht und dieses Album, dieses erste, Wie deutsch kann man sein, hieß das, das hat sich wirklich so das über 3 Jahre hinweggezogen, bis wir so auch zusammen die Songs entwickelt hatten und zusammen überhaupt so einen Stil entwickelt hatten, wo wir hinwollen. Und ja, ab da ging dann so ein bisschen alles seinen Lauf und hat angefangen mit allem. Genau.
Und mittlerweile hast du ja, glaube ich, schon 5, 6 Alben gemacht.
6.
6, ne? Mhm. Und das letzte ist auch noch gar nicht so lange her, das ist jetzt dieses Jahr sogar gewesen.
Genau.
Ja, ne? Richtig. Ja, ja. Ja, ist ja schon ein Weg, wenn man dann so zurückblickt. Mit Stoppbox spielst du aber auch noch?
Immer noch, ja. Mhm.
Wie kriegst du das beides unter einen Hut?
Hatte ich noch nie Probleme mit. Mhm. Also wir haben dieses Jahr zum ersten Mal, weil bei Stoppbox halt auch gerade irgendwie es gut läuft, spielen wir 2 Touren in einem Jahr. Aber ansonsten spielen wir eigentlich alle 2 Jahre eine Bandtour, jetzt seit den letzten 20 Jahren. Dann gibt es im Sommer immer so 5, 6 Festivals und auch eigentlich so im Schnitt alle 2 Jahre ein Album, wo ich halt auch dann im Studio mit einspiele. Und das ist gar nicht so zeitaufwendig. Also das raubt, glaube ich, nicht die Zeit für meine eigenen Sachen. Also hat es auch noch nie geraubt, weil das passte immer super zusammen.
Und du nimmst ja wahrscheinlich deine eigenen Sachen nicht nur auf, sondern bist damit auch unterwegs auf der Bühne, ne?
Ja.
Mit Band oder allein oder beides?
Ja, mittlerweile viel alleine. Also ich hatte so in den Anfangsphasen auch zu dem Album Wie deutsch kann man sein damals, da waren wir viel mit der Band unterwegs. Und es wurde aber ja von Jahr zu Jahr irgendwie schwieriger, so auch die Leute zu motivieren, zu den Konzerten zu kommen. Der große Erfolg, den die Plattenfirmen sich damals ausgemalt hatten, der blieb aus. Und es war halt immer schwieriger für mich, ja, mit einer Band auf Tour zu gehen, die zu bezahlen, wenn halt nicht genug Leute kommen am Abend so, ne? Wenn du vor 30, 40 Leuten spielst, Zahlenden, und hast aber 5 Leute zu bezahlen und noch einen Tourbus zu bezahlen, dann fragst du dich halt auch nach ein paar Jahren so, ey, warum mache ich den Scheiß überhaupt so, ne?
Klar.
Also, wenn du ewig Verluste einfährst. Und seitdem spiele ich eigentlich viel Solo, weil es sich einfach, ja, ich muss das ehrlich sagen, finanziell besser rentiert. Es macht auch weniger Spaß, klar, aber ich habe mich auch ein bisschen dran gewöhnt die letzten Jahre und genieße es auch doch, hier und da mal alleine zu spielen. Also, doch, ja.
Und du hast ja dann eigentlich auch beides, ne? Das Zusammenspiel in der Band hast du bei Stoppbox und wenn du deine eigenen Sachen auf die Bühne bringen willst, dann halt alleine. Spielst du auf der Bühne dann Gitarre oder wechselst du die Instrumente sogar?
Nee, ich spiele eigentlich nur Gitarre.
Ja. Und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ich bin ja irgendwann über deinen Song Zusammenstehen gestolpert. Der hat, glaube ich, aber größere Wellen geschlagen, ne?
Ja, das war so der Song mit dem größten Erfolg, würde ich so sagen, wenn ich mal so auf alle Werke zurückblicke. Und der Song war eigentlich, also der, ich würde noch nicht mal sagen, dass er irgendwie besonders gut ist oder außergewöhnlicher als andere Songs, aber er war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das hat, glaube ich, diesen viralen Erfolg ausgemacht. Ich war, glaube ich, der Erste, der überhaupt, also zum ersten Lockdown das Thema Corona irgendwie in einen Song verpackt hat. Und damit war ich sozusagen der Erste, der das Thema so bedient hat. Und deshalb ging das so damals irgendwie durch die Decke. klar. Mhm. Der war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Wie lange hast du dafür gebraucht, den fertig zu kriegen oder zu schreiben?
2 Tage.
Das ist schnell.
Ja. Also das ist auch, das habe ich damals halt auch oft in diversen Interviews erzählt, weil ich hatte ja wirklich, das war der Lockdown, ging los und der Song war gerade irgendwie 3-4 Tage draußen und ist schon so durch die Decke gegangen. Und dann hatte ich halt hier jeden zweiten Tag ein Fernsehteam, irgendwie, die mit Masken und Abstand hier Interviews geführt haben und natürlich auch viel gefragt haben zu dem Song. Und das habe ich damals halt auch schon immer erzählt. Wir kamen halt mit Stoppock von einer Tour, die abgebrochen werden musste. Alle großen Veranstaltungen damals, über 500 Leute, mussten abgesagt werden und wir hatten eigentlich noch 3 Shows zu spielen. Und das war halt für uns so, das weiß ich noch ganz genau, total seltsam. Also wir haben sowieso schon von Tag zu Tag immer, waren wir am Handy und haben geguckt, irgendwie, ah, können wir noch spielen, können wir nicht spielen, was passiert jetzt? Das war eine ganz komische Zeit. Und irgendwann hieß es dann, so, ist vorbei, wir können nicht mehr spielen. Dann sind alle nach Hause gefahren mit einem ganz komischen Gefühl und ich auch. Und ich weiß noch, ich habe meinen Koffer hier in den Flur gestellt und habe mich eigentlich sofort ans Klavier gesetzt und habe versucht, dieses Gefühl, was gerade in mir ist, oder diese Fragestellung, was ist hier gerade los, was ist das irgendwie, was ist mit der Welt los, was macht dieses Virus mit uns, habe ich sofort versucht, in einen Song zu packen. Und geschrieben habe ich den, glaube ich, ja, in 2-3 Stunden. Und dann, dann habe ich das aufgenommen, noch ein Video dazu gemacht. Das hat natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber eigentlich waren es so 1 bis 2 Tage.
Mhm. Hast du damals, als das rausgekommen ist, es gab ja sehr, oder gibt ja immer noch sehr unterschiedliche Meinungen zu der ganzen Geschichte, bist du dafür auch irgendwie angefeindet worden oder hast du irgendwelche Nachrichten bekommen, die ein bisschen ärgerlich waren?
Am Anfang nicht. Am Anfang waren alle d'accord damit. Und am Anfang haben es auch alle gefeiert und das ging erst so ein bisschen los, als das gesellschaftlich auch so gekippt ist. Mhm. Das war dann so, ich glaube, Ende 2020 und gerade dann so 2021. Da merkte man ja wirklich so, dass die Gesellschaft so gespalten auf das Thema Corona reagierte. Und das habe ich halt sofort auch an Kommentaren gemerkt. Dann kamen so die ersten Hassnachrichten. Die gab es im ersten halben Jahr oder im ersten Dreivierteljahr gar nicht.
Mhm. Wahrscheinlich dann mit dem Thema Impfung, was dann kam und auch der Zeit, die Leute dann einfach zunehmend genervt waren von allem.
Ja,
ne?
Ja, das war so ein, und ich habe das auch so wahrgenommen, dieses erste Dreivierteljahr Corona, das war für alle so ein Schockzustand. Es war so echt so, alle so erstmal so, was passiert hier gerade? Das gucken wir uns mal an. Und dann haben ja alle auch so versucht, und deshalb war der Song wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil der heißt ja auch Zusammenstehen. Und da haben ja alle irgendwie versucht, das Beste draus zu machen. Und da gab es so eine große Solidarität in der Gesellschaft. Alle haben sich versucht zu helfen. Alle haben irgendwie was gemacht und haben so an einem Strang gezogen. Und irgendwann kippte das so. Und das habe ich halt auch ganz klar an den Kommentaren bei dem Song habe ich das gemerkt, wie das so plötzlich in eine ganz andere Richtung ging. Mhm. Aber am Anfang war wirklich so, also Zusammenstehen war einfach das Thema bei allen. Was machen wir jetzt? Wir haben keine andere Möglichkeit, als irgendwie uns zusammenzuraufen, solidarisch mit allen zu sein, uns gegenseitig zu helfen, um da irgendwie durchzukommen.
Ist ja auch eigentlich eine Message, gegen die man so nichts haben kann, ne?
Ja.
Sollte man meinen zumindest.
Genau, ja. Naja, und deshalb war das wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil alle so gedacht haben. Oder viele.
Mhm. Du spielst den Song wahrscheinlich heute auch noch bei deinen Konzerten, ne?
Ja, nicht oft, aber doch immer öfter.
Mhm. Immer öfter wieder?
Immer öfter wieder, weil er natürlich jetzt eine ganz andere Perspektive so auf das Thema gibt. Das ist halt auch irgendwie cool. Mhm. Also es gab ja eine Zeit, wo mit Corona keiner mehr was zu tun haben wollte. Ich sag mal so, ja, das Jahr 23 so. Da habe ich den auch eigentlich gar nicht mehr gespielt, weil ich dachte, er ist so ein bisschen fehl am Platz. Und heute ist es aber so, dass ich doch schon spüre, dass es so irgendwie eine Perspektive einer bestimmten Zeit ist, die man, auf die ich positiv zurückblicke, weil es für mich halt auch irgendwie, weil da viel passiert ist, was mich verändert hat. Ich habe viel im Studio gearbeitet, habe viel Songs geschrieben, viel produziert hier bei mir zu Hause im Studio, weil ich einfach die Zeit hatte und sowieso auch nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Deshalb blicke ich da eigentlich schon positiv drauf zurück auf das Jahr 2020 und spüre das auch so, wenn ich den jetzt spiele, den Song, dass ich da ja gerne nochmal von erzähle, von der Zeit. Mhm. Ja. Obwohl in dem Song ja auch das Wort Coronavirus vorkommt. Es fühlt sich dann manchmal so ein bisschen an, wenn ich diese Zeile singe, so nach dem Motto, so, eigentlich will das Wort keiner mehr hören. Aber ich glaube, es ist jetzt wieder so eine Zeit, wo man das machen kann und wo man da auch mal ein bisschen drauf zurückblicken kann auf diese Zeit. Mhm.
Ja, der Text hat ja auch noch mehr zu bieten als nur das, ne? Weil die Message, die geht ja weit über Corona hinaus. Ja. Deshalb passt es wahrscheinlich dann doch wieder auch ganz gut in jede Zeit letztendlich. Ja. Ne? Ich meine, wenn Udo Lindenberg heute den Sonntagszug nach Pankow nicht mehr spielen würde, könnte man natürlich auch sagen, ja, die DDR gibt es ja nicht mehr, ne? Ja. Aber trotzdem ist das ja ein Zeitdokument dann einfach.
Genau. Ne? Und so sehe ich das jetzt mittlerweile auch als Zeitdokument. Stimmt, ja.
Kann man auf jeden Fall ganz gut drauf zurückblicken, ne? Ja. Ja, dann kommen wir noch mal zur praktischen Musik. Du hast hier freundlicherweise einen Song von mir angehört. Ich habe mir einen von dir angehört. Der Podcast ist immer so ein bisschen Songaustausch. Wir hören jetzt 30 Sekunden von meiner neuen Single What Lies Ahead, sprechen dann darüber und dann kommt der zweite Teil. What lies ahead, where do we go? Today is yesterday's tomorrow. What lies ahead, how to move on into the life where we belong.
Wann hast du diesen Song geschrieben?
Dieses Jahr, also ist jetzt erst ein paar Monate her, der Text ist, glaube ich, 2023 habe ich angefangen, den zu schreiben, hat ein bisschen gedauert, das kennst du wahrscheinlich bei deinen Songs auch, ne? Texte verändern sich ja dann immer noch mal ein bisschen und manchmal bleiben Sachen auch ein bisschen länger liegen. Geschrieben, fertig geworden, sagen wir so, fertig geworden ist er jetzt vor ein paar Monaten wirklich.
Und es geht ja so ein bisschen in dem Song so eine Zukunftsvision, oder die Fragestellung, was passiert mit uns, wie geht das alles so weiter? Es ist ja gerade so ein bisschen auch Zahn der Zeit in der Gesellschaft, dass sich viele diese Frage stellen. Also war das auch so ein Auslöser, dass du das so gespürt hast, dass das eine Frage ist, die gerade viele interessiert? Thema Zeitenwende?
Nicht so richtig, aber es ist ja dann manchmal so, ich weiß nicht, ob du das von dir auch kennst, wenn ein Song fertig ist, und du merkst dann, er passt halt auch in einen anderen Kontext rein, dann entwickelt man dann ja vielleicht dann doch so ein Gefühl dafür und denkt, es passt halt irgendwie rein. Und vielleicht betrifft es halt noch mehr Dinge als das, was man ursprünglich im Kopf hatte, als man es geschrieben hat. Ist ja vielleicht bei Zusammenstehen letztendlich auch so, ne? Wenn man jetzt darauf zurückkommt. Bei mir war es da eher ja eine persönliche Geschichte, ne? Ich habe eine Trennung hinter mir gehabt und habe dann überlegt, wie geht's weiter? Und man ist ja manchmal so in seinem Alltag, finde ich, sehr im Alltagstrott gefangen, macht sich aber manchmal wenig Gedanken darüber, wo möchte ich in 2 oder 3 Jahren sein. Mhm. Ich war aber nun an dem Punkt, an dem ich mir diese Gedanken machen musste und wollte. Ne? Das muss man ja irgendwie dann drüber nachdenken, wie geht's weiter? Und passenderweise in der Zeit habe ich ein Gespräch mitbekommen, Nebentisch irgendwo im Restaurant. Da saßen 2 Herren, ich würde mal sagen, an die 60 so ungefähr. Und da sagte der eine zum anderen, ja, meine Frau und ich, wir leben eigentlich nur noch aneinander vorbei, aber weißt du, das ändere ich jetzt auch nicht mehr. Das ist jetzt einfach zu spät. Und da habe ich nur gedacht, das kann nicht sein. Ne? Das kann ja nicht zu spät sein. Ich möchte mich jetzt nicht in das Leben von anderen Leuten einmischen, aber ich würde dann immer denken, man sollte so eine gewisse Neugier auf das Leben behalten und irgendwie auch so eine gewisse ich weiß nicht, ob Flexibilität das richtige Wort ist, aber eine Perspektive haben und einfach sehen, irgendwie, ich will nicht in irgendeinem Zustand bleiben, der nicht funktioniert oder in dem man einfach irgendwie nicht zufrieden oder glücklich ist. Mhm. Und dadurch ist letztendlich der Text entstanden. Also dieses, was kommt jetzt als nächstes, wo möchte ich vielleicht in 1, 2, 3 Jahren hin? Und da gehört natürlich auch mal ein bisschen Rückblick zu, aber genauso wie du es beschrieben hast, im Grunde ist es halt die Frage Zukunftsvision, was möchte man machen? Und ja, da es relativ allgemein formuliert ist, habe ich noch nie drüber nachgedacht, bevor du jetzt diese Frage gestellt hast, aber da es ja relativ allgemein formuliert ist, kann man es natürlich auch auf das beziehen, was jetzt im Moment irgendwie so los ist. Und die Frage stelle ich mir natürlich auch bei denen, was man jetzt so in Wahlprognosen oder, Wahlergebnissen irgendwie mitbekommt. Hui, wo geht das hin irgendwie? Was wird da als nächstes passieren und wo bewegen wir uns hin?
Ja, witzig. Also ich habe den Text gar nicht so wahrgenommen, dass es um eine persönliche Geschichte bei dir geht, sondern ich hätte es wirklich so auf die aktuelle Gesellschaftssituation bezogen. Also es ist ja gerade so, dass sich was ändert weltweit und dass sich alle fragen, in welche Richtung geht das überhaupt? Und da hätte ich eher vermutet, dass du darüber sprichst oder singst. Dann ist mir aufgefallen, warum du, also wenn ich jetzt den Text zusammen mit der Musik höre, dann spüre ich, dass du eigentlich ein düsteres und negatives Bild für die Zukunft zeichnest. Also kein hoffnungsvolles.
Ich glaube, es steckt beides so ein bisschen drin. Also ich glaube, die Ausgangslage ist jetzt nicht unbedingt eine gewesen, wo ich gedacht habe, juhu, so habe ich es mir vorgestellt, ne? Aber ich versuche hoffnungsvoll zu sein. Also ich hatte für mich so das Gefühl, als der Song dann fertig war und ich ihn das erste Mal dann auch ein bisschen mit Abstand gehört habe, habe ich gedacht, er hat was Melancholisches. Also es klingt jetzt nicht direkt fröhlich, aber durch die Entwicklung, die er nimmt und das, was so an Elementen hinzukommt und was an Rhythmus nachher so reinkommt, hat er für mich trotzdem irgendwie auch Aufbruchsstimmung gehabt. Also es ist so, verbindet beides, aber vielleicht ist das im Leben irgendwie auch manchmal so, ne, dass du halt beides hast. Wenn du eine Sache beendest und in die andere rangehst, fühlt sich's vielleicht nicht immer nur super an. Ja, und ich glaube, es ist beides drin. Lustigerweise ist es fast eine Fortsetzung zu dem Song, den ich im Monat davor gemacht habe, der hieß End Credits. Da ging es halt wirklich darum, ein Kapitel zu beenden.
Ja.
Und das ist eigentlich der mit, okay, jetzt bin ich in der Situation, wo geht's jetzt hin von da aus und welche Gedanken muss ich mir machen?
Okay. Ja, interessant. Also ich sehe es ganz klar, ich sehe null Hoffnung drin. Es schwingt eigentlich nur Melancholie und ein düsteres Bild deiner Zukunft. Es schwebt mir vor Augen. Und das fand ich ein bisschen schade. Ja, schade ist vielleicht der richtige Ausdruck. Ich schreibe immer sehr viel, ich schreibe ja auch sehr viel Trennungssongs und negative, also verarbeite meine negativen Gefühle, aber es ist immer so die Vergangenheit. Also es ging mir scheiße, weil ich verlassen wurde, weil das und das passiert ist. Und du beschreibst ja in dem Song wirklich eher die Zukunft. Also wo geht's hin? Wo will ich hin? Was wird aus mir? Und ja, ich fand es schade, dass es nicht mehr Hoffnung versprüht hat.
Also für mich hat es das. Also auch solche Texte, die ich dann reingebracht habe mit Today is Yesterday is Tomorrow beispielsweise. Ne? So eigentlich der Impuls, wie oft sagt man, das mache ich morgen. Und sich dann selber zu überlegen, hey, das morgen, ne, ist aber das, steht mit dem Gestern und dem Heute halt irgendwie so in Verbindung, dass man darüber nachdenken muss, irgendwie, wann startest du denn jetzt irgendwie wirklich mit dem, was du tust? Und ja, ich glaube, die Melancholie ist schon drin, aber wie gesagt, ne, für mich war es dann halt irgendwie so, dadurch, dass dann halt auch ein bisschen mehr Rhythmus nach im Laufe der Zeit reingekommen ist, hat es auf mich selber, auch wenn ich es jetzt irgendwie höre, so ein bisschen eine andere Wirkung gehabt. Aber ja, Melancholie ist schon drin. Ich glaube, ich bin nicht so gut darin, fröhliche Songs zu schreiben. Also ich versuche schon immer Hoffnung reinzubringen, habe aber, glaube ich, schon irgendwie auch eine Tendenz in Richtung eher etwas melancholischer Mollakkorde reinzubringen.
Ja, sehe ich auch so. Ist auch einer meiner großen Stärken. würde ich sagen, die traurigen Lieder und die melancholischen Lieder. Ja, aber wie gesagt, interessant. So würde ich halt, also ich schreibe wenig über die Zukunft. Mhm. Ist mir da auch wieder, oder fällt mir jetzt gerade auf, wo wir drüber sprechen. Für mich ist immer wichtig, das Jetzt und die Vergangenheit zu verarbeiten.
Mhm.
So. Genau.
Habe ich auch in vielen Songs, die ich jetzt in diesem Jahr gemacht habe, drin. Ich glaube, das ist, ja, ich habe welche über auch über Gegenwart, so jetzt bin ich da und das mache ich jetzt gerade und ich habe jetzt das und das gerade getan. Vergangenheitsbewältigung oder Aufarbeitung, wie man jetzt so sagen kann, auch. Das ist, glaube ich, der einzige mit der Fragestellung, wo geht's hin? Dieses Artwork, was ich dann dazu gemacht habe, zeigt vielleicht irgendwie auch so ein bisschen dann diese beiden Seiten, die drin sind. Ne? Das ist ja dieses Cover mit, du hast ein Buch, wo ein Fragezeichen und ein Rufzeichen. Und man kann das Buch von beiden Seiten halt irgendwie aufklappen quasi und gucken, in welche Richtung es geht und ja, im Grunde sich so seinen Weg suchen letztendlich. Ne? Mhm.
Wann ist für dich so ein Song wie der fertig?
In dem Fall, das Letzte, was dazugekommen ist, ich spiele halt diese achtseitige Touch-Gitarre mit Bassseiten halt auch drauf. Das ist eigentlich alles, was an Seiteninstrument drin ist und der Rest, der passiert, ist halt Gesang oder das, was ich mit dem Mund oder mit dem Körper halt selber machen kann. Mhm. Und das letzte Element, was da reingekommen ist, ist tatsächlich dann auch das, womit der Song auch aufhört, also dieses Rhythmische, was fast ein bisschen nach Percussion klingt.
Mhm.
Das ist halt Beatboxing gewesen mit Effekt drunter. Und da war der Song an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, es muss eigentlich noch was rein. Ich will noch ein bisschen Rhythmus drin haben, der soll noch ein bisschen mehr nach vorne gehen.
Mhm.
Und habe dann überlegt, was tue ich? Und ich weiß nicht, ob du das von dir auch so kennst. Wenn man dann schon ein paar Songs gemacht hat, will man nicht immer das Gleiche reinbrauen.
Mhm.
Und ich hätte jetzt an der Stelle auch irgendwas machen können mit einer verzerrten Gitarre oder keine Ahnung. Und irgendwie habe ich gedacht, ich will halt ein bisschen vom Feeling her, so wie der Song halt irgendwie bis dahin auch war, was haben, was ein bisschen perkussiv ist, ein bisschen was Percussion-mäßiges hat. Und habe das dann ausprobiert, mit Effekten ein bisschen rumgespielt. Und als es dann in so eine Richtung gegangen ist, dass ich gedacht habe, jetzt hat er irgendwie am Ende wirklich so einen Drive, den ich haben wollte, war dann halt so für mich klar, dass er durch war. Das ist auf jeden Fall einer von den Songs. Es ist ja, sind jetzt nicht viele Akkorde drin. Es sind im Grunde halt zwei verschiedene Akkordteile drin. Ich hatte ursprünglich noch einen dritten und habe auch in den einen Akkordteil noch ein, zwei Akkorde mehr gehabt. Habe mich aber dann irgendwann auf das Einfache beschränkt und habe für mich gedacht, ich will ihn eigentlich einfach halten. Also irgendwie alles andere, was ich vorher dann reingepackt hatte, war mir zu viel, zu überladen. Hat letztendlich für mich nicht so richtig in die Stimmung von dem Song gepasst. Und dann war es nachher eher so diese sehr einfache Struktur, sehr ein bisschen loopmäßig aufgebaut letztendlich. Und ja, als dann halt dieses Perkussive drin war, habe ich nachher für mich so das Gefühl gehabt, jetzt ist er an so einem Punkt, an dem ich ihn gut finde.
Mhm. Es gab eine Stelle, ich glaube, der Refrain ist es, als der zum ersten Mal kam, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da richtig liege, kam mir, man hat das ja ganz oft, dass man irgendwie Songs zum ersten Mal hört und dann so eine Verbindung zu einem anderen Song direkt bei irgendeinem Chord oder so, hast du sofort irgendwie einen anderen Song im Kopf.
Mhm.
Und ich hatte im Kopf von David Bowie einen Song, ich komme gerade nicht auf den Namen. Also ein unfassbar tolles Video, wo die so zwei Puppen stehen in so einem Raum mit und da projizieren die irgendwie die Köpfe drauf.
Ah, warte, ich weiß, welchen du meinst. Du meinst Where Are We Now?
Where Are We Now?
Mhm. Hat damit nichts zu tun,
lustigerweise. Also hast du es nicht.
Ich finde Bowie super und den Song auch speziell wirklich gut, aber den hatte ich dabei lustigerweise überhaupt nicht im Kopf.
Ja, also sofort kam mir das bei der.
Aber die passt Idee, natürlich, ne?
Ja, ja. Komischerweise passt es. Ne?
Also auch von,
ja,
von
vom Thema.
Genau, vom Thema passt es zusammen. Den habe ich tatsächlich nicht im Kopf gehabt.
Ja, musst du vielleicht mal reinhören. Also genau der Refrain. Wenn es in den Refrain geht, da ist der Chord zusammen mit den ersten Melodietönen, wo ich irgendwo so einen Link gesehen habe zu dem Song. Also hat mich sofort daran erinnert. Was wollte ich noch fragen? Ich hatte gerade eine Frage im Kopf. Wie eigentlich hast du es ein bisschen beantwortet, aber schreibst du immer so deine Songs, dass du, wahrscheinlich ist es so, du schreibst einen Text mit dem, was dich berührt, was dich gerade auffühlt, was du sagen möchtest und dann setzt du dich an den Computer oder an dein Instrument und baust die Stimmung auf und produzierst sozusagen gleichzeitig mit dem Schreiben des Songs?
Genau.
Ja, ne?
Genau, ich habe erst immer den Text und überlegt dann, wie kann ich den so vertonen, dass es für mich die Stimmung ergibt, die ich haben will.
Ja.
Was für eine Akkordfolge passt für mich da rein? Was für ein Sound ist es? Ist es ruhig? Ist es nicht ruhig? Was muss dazu? Dann nehme ich erstmal den ersten Schritt auf. Und ab dann ist halt so ein Prozess, entweder korrigiere ich dann halt nochmal Sachen, was wirklich viel passiert ist, dass ich auch Texte immer nochmal ändere. Also auch wenn ich den ersten Take quasi aufgenommen habe und so merke, ja, die Richtung ist schon ganz gut, fällt mir dann immer noch irgendwo was auf. So eine Zeile, die mir nicht gefallen hat, eine Formulierung, die nicht ganz das trifft, was ich haben wollte. Und mit Musik geht es dann, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Das läuft dann erstmal so ein bisschen und man hat schon eine grobe Idee, wo es hin soll, nimmt dann vielleicht nochmal einen Teil rein, einen Teil raus. Und dann entsteht der Rest eigentlich. Ich finde eigentlich den Prozess immer cool, wenn du so startest und sagst, ich habe jetzt den Anfang gemacht und lass den Song einfach mal sich entwickeln quasi. Mhm. So, das Zentrum ist der Text eigentlich wirklich und das, was an Musik draufkommt, muss für mich dann irgendwie stimmig dazu passen, das irgendwie repräsentieren. Mhm. Und dann fließt es so ein bisschen, also offen, im Prozess eigentlich offen, wie es dann halt irgendwie am Ende wirklich klingt.
Naja, interessant. Da käme mal ein Tipp von mir. Vielleicht auch, es hören ja wahrscheinlich viele Songwriter auch da draußen zu. Ne?
Genau.
Ich finde das total erquickend, sich aus seinen alten Strukturen, die man sich so angewöhnt hat beim Schreiben, da einfach mal komplett die über den Haufen zu werfen und es einmal komplett anders zu versuchen.
Mhm.
Das finde ich immer total, weil es kommen andere Sachen dabei raus. Und das ist echt ein Thema, da spreche ich mit vielen Songwritern drüber, wie schreibt ihr? Ich kenne viele, die wirklich einfach nur, die sich hinsetzen mit ihrer Gitarre und anfangen, Chords zu spielen, die irgendwie fließen, die cool sind. Dann kommt irgendwie eine gesummte Melodie und dann kommen so die ersten Textzeilen. Dann gibt's Leute wie du, die sich hinsetzen und sagen, irgendwie der Text ist steht im Vordergrund und ich schreibe erstmal einen Text und überlege mir dann, wie ich das musikalisch umsetze und setze mich auch direkt an die Produktion, also an den Computer, bevor ich überhaupt versuche, irgendwie das Ding mal zu singen, so für mich mit einer Gitarre. Ja, und da ist nur wirklich mein Tipp, weil da kommen, das bringt einen selbst wirklich weiter und an neue Grenzen, wenn man seine alte Songschreiberstruktur mal aufbricht und es mal komplett anders versucht.
Mhm. Habe ich so im Laufe der letzten Podcast-Episoden ja nicht direkt thematisiert, aber immer mal wieder gemerkt, jeder hat so seinen Weg. Und im Grunde ist das ja immer gut, wenn man sich mal ab und zu selber begrenzt oder irgendwie einfach sagt, jetzt mache ich es mal einmal komplett andersrum. Ne?
Ja.
Also ich habe auch mit vielen Songwritern gesprochen, die es anders machen, also die dann quasi sagen, ich kann Musik und Text jetzt nicht voneinander trennen, ich muss eigentlich erstmal beides irgendwie so ein bisschen machen. Das ist vielleicht auch das Prinzip, was du gerade gesagt hast, wenn man dann anfängt, was zu summen, hat eine Melodie, hat auch direkt einen Text und macht es dann weiter. Und da haben mir dann einige gesagt, vielleicht wäre das auch cool, wenn ich auch einfach mal anfange, einfach mal nur einen Text schreibe und versuche, keine Melodie drin zu haben.
Ja.
Und für mich ist es wahrscheinlich, ja, wäre es das Gegenteil, ne? Vielleicht einfach zu sagen, fang mal mit der Musik an und guck dann, was fliegt dir für einen Text zu oder was sagt dir die Musik vielleicht direkt?
Ja, es ist, ich finde das so interessant. Ich finde das auch interessant, mit Leuten darüber zu sprechen, wie die, also wie Leute schreiben. Das ist so unterschiedlich. Und es ist so interessant, das irgendwie dann ja auch beim vielen zu erfahren, wie die es machen, so, ne? Also was dieser Trampelpfad ist, den man immer genommen hat, wo man weiß, das funktioniert bei mir so. Also so kann ich jetzt die nächsten 30 Jahre, könnte ich Songs schreiben.
Mhm.
Bei dir ist es immer so bis jetzt gewesen, dass der Text das Erste da war, das, was da war.
Ja, ich habe wirklich irgendwann angefangen, Texte zu schreiben. Habe dann auch im Gesangsunterricht bei George Major angefangen, mit ihm dann Texte auch mal zu besprechen. Er ist halt als Native Speaker und ich schreibe halt größtenteils die Sachen halt auf Englisch. Ich habe einen deutschen Text irgendwie, aber die meisten Sachen auf Englisch. Da sind wir die so ein bisschen durchgegangen. Und er hat dann immer gesagt, ja, du hast jetzt viele Gedichte geschrieben, das ist schön, ne? Machst ja auch mal die Musik. Und ich sagte, ja, die kommt auch noch. Aber ich habe gerade so viele Ideen. Ich habe Bock, die aufzuschreiben, ne?
Mhm.
Und es sprudelt halt in der Zeit ziemlich viel textmäßig erstmal aus mir raus. Und letztendlich könnte ich jetzt, so wie du gerade gesagt hast, das wahrscheinlich noch eine Zeit lang so weitermachen. Und einfach auf das zurückgreifen, was ich jetzt noch in der Schublade liegen habe. Ich sehe es aber auch so wie du, dass es manchmal ganz gut ist, nicht immer in diesen gleichen Strukturen halt drin zu bleiben und das einfach ja so lange weiterzumachen, bis man sich selber langweilt oder dann irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man denkt, jetzt fällt mir aber gerade komischerweise nichts mehr ein, sondern sich selber doch mal eine neue Richtung aufzuzwingen oder mit Sachen zu begrenzen oder vielleicht mal was hinzuzunehmen, was man vorher nicht gemacht hat. Ich habe jetzt bei den ganzen Songs, die ich dieses Jahr gemacht habe, alle, so wie ich es vorhin beschrieben habe, auf die gleiche Art. Mhm. Und dann gesagt, es ist immer die Touch-Gitarre, es ist der Gesang, es ist das, was ich mit Beatboxing oder Body-Percussion oder sowas selber machen kann. Ich nehme aber nichts dazu. Und ich finde das erstmal ganz cool, sich einfach auch zu begrenzen, weil wir haben natürlich alle die Möglichkeit, über Computer und irgendwelche Apps tausend Sachen zu machen, die wir alle irgendwie vor damals 20 Jahren, als wir in der Jazzakademie waren, nicht hätten machen können. Das bietet tausend Möglichkeiten, aber manchmal ist es auch ganz cool, sich zu begrenzen und einfach zu sagen, das ist jetzt der Weg, jetzt im Moment zumindest. Ne? Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, weiß ich, nächstes, übernächstes Jahr vielleicht irgendwie ganz anders daran zu gehen und vielleicht auch bewusst irgendwie Sachen zu machen, die unbequem sind. Ich sag's mal so.
Mhm. Und wenn jetzt deine, also wenn du anfängst mit diesem Text und du willst ein Gefühl ausdrücken, ist es dann so, dass du wartest, bis dich irgendwas an den Computer zerrt und du musst es aufschreiben? Oder hast du auch sowas, das habe ich auch manchmal, so als erfrischenden Weg manchmal war, dieses, hey, du musst ja mal wieder was machen. Ich spüre es zwar gerade nicht, aber ich setze mich jetzt hin und arbeite. So wie andere ins Büro gehen, setze ich mich hin und mache jetzt Songwriting, obwohl ich nichts spüre gerade.
Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, aber ich bin mir relativ sicher, dass das noch kommen wird. Und dann wäre es auf jeden Fall mal interessant, da so dran zu gehen. Also einfach zu sagen, ich habe jetzt nichts Konkretes im Kopf, ich setze mich aber hin, ich möchte jetzt was machen. Dann ist ja der Weg letztendlich auch offen, womit du anfängst. Ne? Was jetzt, ob man jetzt einen Text schreiben will, da gibt es ja auch verschiedene Hilfsmittel. Auch wenn du keine Idee hast, was mache ich jetzt? Es gibt ja auch diese Bücher mit 1000 Songwriting Ideas oder diese Geschichten mit schlag ein Buch auf und guck mal, was ist der Satz, der dir gerade ins Auge sticht und dann nimmst du den halt und machst was raus oder einfach nur ein Wort zu nehmen. Oder ich hatte jetzt auch im März war es, glaube ich, die Podcast-Episode, da hat mir der Phil Sebotheister gesagt, ich habe mich vor den Fernseher gesetzt, Gitarre gespielt, mir eine Dokumentation über Bluesmusik in den USA angeguckt, habe den Ton ausgestellt und einfach mal geguckt, was machen die Bilder mit mir in dem Moment. Ne? Gibt ja tausende Möglichkeiten, sich dann inspirieren zu lassen. Bislang war es bei mir halt wirklich echt immer, die Textideen waren da, die sind auch noch da. Also ich habe jetzt noch mehrere fertig und auch mehrere Textideen in meiner Notizen-App auf dem Handy, wo ich weiß, das ist so eine Idee, die ich habe, wo ich mal was daraus machen will.
Wann kommen diese Ideen und wo?
Völlig unterschiedlich. Also manchmal, wenn ich draußen irgendwo unterwegs bin und irgendwas wahrnehme, ne, so wie beispielsweise
das Pärchen,
genau, von dem ich gerade gesprochen hatte, oder irgendwas, wo man dann selber in seiner Vergangenheit mal irgendwie drüber stolpert und du hast irgendwas im Kopf, was mal passiert ist, wo du denkst, das lässt sich thematisieren oder ich möchte was rausmachen oder ein Gefühl irgendwie, was man in dem Moment hat, komplett unterschiedlich eigentlich. Also bei diesen Songs, die ich dieses Jahr gemacht habe, ich glaube, die haben eigentlich alle was mit mir zu tun gehabt. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Außenbeobachtung gewesen, zumindest nicht nur, ne, die ich dann versucht habe wiederzugeben oder eine Geschichte zu schreiben. Das wäre vielleicht für mich mal interessant, einfach zu sagen, ich fange jetzt nicht bei mir selbst an, sondern ich möchte einfach nur eine Geschichte erzählen, die mit mir nichts zu tun hat. Ich glaube, das wäre auch schon eine Herausforderung zumindest.
Und wie ist es, ich habe gerade schon mal gefragt, aber ich habe noch nicht so richtig die Antwort, glaube ich, bekommen. Wann ist für dich der Zeitpunkt oder wie selbstkritisch bist du, wenn du jetzt so einen Song wie den gleichzeitig schreibst und produzierst? Weil ich glaube, alle kennen auch diese Selbstzweifel. Mhm. Ist das jetzt gut? Irgendwie die Zeile noch? Und man muss da irgendwann zum Abschluss kommen. Also wann ist für dich sozusagen, wann machst du den Computer aus oder drückst auf rausbouncen, das ist jetzt fertig und lässt du ihn dann auch so, wie er ist? Oder bist du so perfektionistisch und hörst dann irgendwie in 3 Wochen nochmal rein und änderst nochmal was? Also wann ist für dich das, wo du sagst, so, das Ding ist fertig, das kann jetzt raus?
Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, der Punkt für mich ist dann immer, wenn ich sagen kann, das klingt für mich gut, das ist für mich rund, Aber ich bin nicht zu perfektionistisch gewesen bei der ganzen Sache, weil man kann ja immer noch was ändern. Ne? Man kann ja immer noch tausend Sachen machen. Und mir fallen dann auch bei allen Songs im Nachhinein doch nochmal so Kleinigkeiten auf, wo ich denke, da hätte ich das Wort vielleicht anders betonen können beim Singen oder, Aber ich versuche nicht zu perfektionistisch zu sein, damit es nicht zu glatt gebügelt ist. Und habe für mich selber auch gemerkt, das funktioniert dann wirklich auch, wenn man sich auf dieses Gefühl eigentlich verlässt und es nicht zu heftig ausdehnt. Irgendwann kommt man ja an so einen Punkt, da kannst du die Sachen mit Abstand wieder anders hören, als du sie hörst während der Produktionsphase, ne? Und das finde ich immer wieder ganz interessant. Wenn du im Prozess bist und das aufnimmst, hörst du ja ganz anders darüber, als wenn du ein paar Monate später sagst, jetzt höre ich mir den Song mal einfach komplett losgelöst von all dem an, was zu tun war, sondern einfach nur, was gibt er mir? Und das habe ich tatsächlich bei Songs schon ein paar Mal gehabt, dass ich mit ein bisschen Abstand, wenn ich sie dann gehört habe, ein Gefühl dazu hatte und sagen konnte, cool, der gibt mir gerade was. Auch wenn ich jetzt nicht drauf höre, dass ich derjenige bin, der ihn gemacht habe und tausend Sachen noch ändern könnte, wenn ich es wollte. Mhm. Oder ja, mir fallen dann immer so Kleinigkeiten auf. Man singt ja, wenn man die Texte auf Englisch singt, immer in diesem amerikanischen Englisch. Mhm. Das versuche ich auch, aber ich mache es nicht immer. Also ab und zu gibt es dann doch irgendwie so Punkte, wo ich dann statt past, past oder last, last oder sowas, ne? Und bei einem Song ist es mir aufgefallen, als er gerade fertig abgemischt war, und habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, ist jetzt echt egal irgendwie. Dafür gehe ich jetzt nicht nochmal ins Studio und sage, wir müssen das ändern. Und dann ist es mir weiter bei einigen anderen nachher auch noch aufgefallen, so, oh, da sind auch immer mal wieder so kleine Dinge in der Art drin, aber es stört mich nicht. Und lustigerweise habe ich vor ein paar Tagen das erste Mal, da habe ich, was war das denn? Ein altes Pink Floyd-Album aus den 80ern gemerkt, David Gilmour hat es scheinbar auch nicht immer so gemacht. Also er betont auch nicht alles immer in diesem amerikanischen Englischen. Dann, ja, ich weiß nicht, ob mir das dann die nötige Ruhe gibt, zu sagen, ach guck, wenn der das macht, dann kann ich es auch machen. Ist okay, ne?
Naja. Und dein wievielter Song ist der?
Das ist jetzt der 10. in diesem Jahr, irgendwann mal gedacht habe. Da war so der Punkt, ich habe angefangen, das zu machen, habe 5, 6 fertig gehabt. Die fühlten sich für mich aber nicht wie eine EP an. Also es war für mich noch nicht so, dass ich gedacht habe, das ist jetzt zusammen eine EP, die ich jetzt irgendwie raushauen möchte, sondern das sind jetzt erstmal ein paar Songs. Gut, die kann ich jetzt irgendwie wahllos rausbringen, aber ich habe dann gedacht, einen Rhythmus drin zu haben, so einen Veröffentlichungsrhythmus, finde ich ganz cool und habe mich ein bisschen inspirieren lassen von dem, was Peter Gabriel letztes Jahr gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. An jedem Vollmond kam ein neuer Song und zu jedem Neumond kam nochmal ein alternativer Mix zu dem Song.
Ah, cool.
Da gab es immer diesen Brightside-Mix, den Darkside-Mix und dann sogar noch einen mit Dolby Atmos, das war der Inside-Mix. Da habe ich gedacht, cool, finde ich irgendwie spannend, dass er das so macht. Es gab natürlich viele Fans, die gesagt haben, ich brauche doch nicht drei Mixe, ich will einen Song haben. Ich fand es ganz cool, das so zu hören. Und man konnte bei Bandcamp dann zusätzlich auch noch abonnieren für wenig Geld, dass du noch Demo-Versionen hören konntest oder irgendwie so, das ist der Song, bevor die Band mit dazu kam oder bevor das Orchester noch mitgespielt hat oder sowas in der Art. Ich wollte jetzt aber nicht zu Vollmonden veröffentlichen und habe dann gedacht, sowas einfach mal den Weg anzufangen. Jeden ersten Sonntag im Monat einen Song und dann gucken wir mal, wohin es mich bringt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich die 10 habe. Ich habe eigentlich noch einen 11, aber das sind jetzt so die 10, die fühlen sich für mich rund an. Und die werde ich jetzt im November auch mit so ein paar kleinen Zusatzdinger als Album veröffentlichen.
Und hast du auch so das Gefühl, das habe ich auch ganz stark und kenne das auch von anderen Songwritern, dass deine Songs für dich so ein bisschen deine Babys sind, deine Kinder, die geboren werden, die laufen lernen müssen, die in die Pubertät kommen und die irgendwann erwachsen sind und auf ihrem eigenen Weg sind und man hat halt so dieses Gefühl, also ich habe das Gefühl, also alle meine Songs, die ich geschrieben habe, sind wie meine Kinder, die gerade so draußen rumlaufen. Die einen sind noch so in der Pubertät, viele sind schon alt und haben ihr eigenes Leben und da blicke ich auch gerne drauf zurück und treffe mich mit denen und weißt du, also dieses Bild einfach des Songs, dass seine Songs wie seine eigenen Kinder sind.
Wahrscheinlich bin ich noch nicht lange genug dabei, um das so zu empfinden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch kommt. Also ich bin gespannt, weil das jetzt alles Sachen sind, die innerhalb der letzten, ja, jetzt haben wir gerade Oktober, ja, die so im letzten Jahr entstanden sind. Ich glaube, angefangen aufzunehmen habe ich im Sommer 2023. Und das ist jetzt alles eigentlich aktuelles Zeugs gerade quasi so, ne? Von daher, die Entwicklung, die kommt für mich wahrscheinlich noch. Ich habe die Songs jetzt so ein bisschen alle so ein bisschen empfunden wie Therapie. Mhm. Also Sachen rauslassen, die man so das Gefühl hat, mal loswerden zu müssen. Sachen aufarbeiten oder Beobachtungen, die man so gemacht hat, aufzuschreiben. Man sagt ja auch immer, aufschreiben ist Therapie direkt, mhm. wenn du es zu Papier bringst halt, ne? Und das hat sich so ein bisschen so vermischt und wahrscheinlich ist es deshalb auch so, dass sich diese 10 Songs, die ich jetzt gemacht habe, für mich wie eine Einheit anfühlen. Der 11., der passt eigentlich nicht in dieses Schema. Und deshalb habe ich jetzt irgendwann so ab so einem gewissen Punkt halt das Gefühl gehabt, jetzt ist es eigentlich ein Album und das will ich, glaube ich, auch so raushauen, ohne jetzt noch unbedingt diese 2 Songs, damit ich auf 12 komme für dieses Jahr, so durchzuziehen. Also das hat sich so ergeben im Laufe der Zeit eigentlich, so dass ich gedacht habe, jetzt ist es rund.
Wie wichtig ist dir die Rückmeldung von anderen Menschen und auch die Anerkennung in Form von Streams, Klicks, was auch immer?
Zahlen finde ich nicht ganz so wichtig. Man freut sich natürlich, wenn es gehört wird, ne? Aber was mir auf jeden Fall immer was gibt, ist, wenn man mal persönlich 2, 3 Sätze dazu zu hören bekommt. Und wenn man einfach merkt, das hat sich jemand angehört, hat sich im besten Fall vielleicht auch Gedanken darüber gemacht, was ist es jetzt, worum geht's da? Und solche Rückmeldungen finde ich einfach total cool. Also fühlt sich auch echt krass an, finde ich, wenn Leute es gehört haben und gesagt haben, ey, ich habe mir den Song angehört und mir gibt der aus den und den Gründen auch was und in meinem Leben hat er die und die Rolle jetzt gerade gespielt, obwohl du es natürlich eigentlich aus deiner Sicht tust und auch nicht weißt, was im Kopf der anderen entsteht, wenn die es hören. Aber das finde ich immer wieder magisch eigentlich, wenn Leute dir dann sagen, der hat mich berührt, weil. Und es ist dann eine Begründung, die für dich selber eigentlich jetzt nicht direkt eine Rolle spielt. Du kannst es zwar nachvollziehen, aber denkst so, ach krass irgendwie, ne? Das ist das, was mir am meisten gibt eigentlich, wenn es jetzt Rückmeldungen von anderen sind.
Ja. Auch da, ich komme wieder an das Bild, dass da deine Songs deine Bilder sind. Wahrscheinlich wirst du die Erfahrung dann auch machen, wenn du noch mehr wirklich schreibst und noch mehr das über Jahre irgendwie hinweg machst. Es gibt natürlich auch so ein paar Kinder, die man hat, die sind so, die funktionieren in der Gesellschaft nicht so richtig da draußen. Um die muss man sich nochmal besonders kümmern. Und man fragt sich aber auch, warum sie so abgestoßen werden und warum sie irgendwie keiner mag. Also das habe ich auch total oft, dass ich so auch dann alte Songs wiederentdecke und mir so denke, so, ey, also für mich ist das ein total geiler Song. Mhm. Also ich kriege eine Gänsehaut. Ich sterbe gerade, wenn ich den höre. Super geil. Warum hat das da draußen kein anderer gecheckt? Mhm. So.
Ich habe, glaube ich, die gegenteilige Erfahrung bei einem gemacht. Ich hatte im April einen Song veröffentlicht, habe ich auch in einer anderen Episode schon mal gehört. Der heißt April Dusk. Und da habe ich länger dran geschraubt als an den anderen. Ich glaube, es war dann auch so, mir hat die Gesangsmelodie nicht so richtig gefallen und ich musste da irgendwie dann nochmal ran. Und eigentlich war es, glaube ich, der 2. Song, den ich gemacht habe, aber ich glaube, er ist der 6., der fertig geworden ist oder so, ne? Und als ich den dann veröffentlicht habe, habe ich sofort schon beim Ankündigen mit erstem Ausschnitt gemerkt, oh, da kommen Reaktionen so, ey, krass, da bin ich mal gespannt, wie der klingt nachher. Mhm. Und das hat sich bei dem dann wirklich auch so fortgesetzt, auch als er dann draußen war. War ich überrascht, wie viele Leute diesen Song cool finden und im Vergleich zu anderen, wo du denkst, da hätte ich jetzt erwartet, dass das so in Anführungsstrichen kommerziell gesehen der erfolgreichste ist, der ist so okay und ganz gut, aber ja, manchmal überrascht es dann eigentlich, ne?
Ja,
was,
find ich
was
auch,
daraus
ja.
wird.
Ja, habe ich auch in der gegenteiligen Perspektive, wie du es gerade beschrieben hast, auch schon oft erlebt. Also so, warum dieser Song irgendwie, ich hasse ihn, ich möchte ihn gar nicht mehr spielen, so, und alle wollen ihn immer hören.
Da ist natürlich dann irgendwie, ist man sehr gespalten wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, ich finde diesen Vergleich, ich bleib dabei, finde ich super, dass das seine Babys sind, seine Kinder, die alle ihre eigenen Probleme haben, da draußen zu funktionieren und um die einen musst du dich kümmern, die anderen laufen wie von selbst. Zu den einen hast du nicht so gutes Verhältnis, zu den anderen doch. Es ist echt, ich bleib dabei, das ist ein schönes Bild.
Mhm. Ja. Eigentlich ein guter Übergang, dann kommen wir doch mal zu deinem Song. Du hast mir auch einen von deinen Songs geschickt. Ihr hört jetzt 30 Sekunden aus dem Song Lehramt und darüber sprechen wir jetzt gleich im Detail.
Ich glaub, noch auf der Union geschrieben.
Wenn ich jetzt den Titel sehe, ne, und das war ja erstmal so, du hast mir geschickt, Lehramt, hat man immer so eine Erwartung, was das sein könnte. Und ich habe dann gedacht, Lehramt, das muss was Autobiografisches sein. Und gleichzeitig dachte ich, wie kann der nachher klingen? Könnte ja auch was Witziges sein. Ne? Wenn die Ärzte jetzt einen Song machen würden, der Lehramt heißt, dann würde ich denken, okay, jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas Lustiges, was mit Lehrern zu tun hat oder Lehrerinnen zu tun hat. Als ich den Song dann gehört habe, war ich mir am Ende nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon, dass was Autobiografisches drin ist. Aber gerade durch das Ende war ich mir dann nicht mehr ganz sicher, wie groß der Anteil an Autobiografischen ist. Deshalb frage ich jetzt, wie autobiografisch ist dieser Song Lehramt?
100%.
100%?
Zu 100%, ja. Also mit vielen Bildern, die in diesem Song stecken, zu 1000%.
Mhm.
Also ich habe wirklich mal Lehramt studiert, ein Semester oder ein halbes Semester. Ich bin komme aus einem Lehrerhaushalt, meine beiden Eltern waren Lehrer und für mich war das immer so, das ist ganz oft so bei Lehrerkindern, dass die so in diesem Beruf so reinwachsen und irgendwann glaubt man schon daran als Jugendlicher, dass man auf jeden Fall mal Lehrer wird.
Mhm.
Weil was sollst du auch sonst machen? So, du kennst ja nichts anderes. Und das war für mich auch so damals der einzige Beruf, wo ich sagen würde, das könnte ich, werde ich wahrscheinlich machen, wenn ich keine Musik machen würde. Genau, und so heißt es ja auch in dem Song, ich kann jetzt nicht die genaue Textzeile zitieren.
Ich würde immer noch Lehramt studieren quasi.
Genau, ne? Ich würde wahrscheinlich immer noch Lehramt studieren, wenn ich nicht die Liebe zur Musik oder die Leidenschaft zur Musik entdeckt hätte.
Mhm.
Ja.
Du sprichst ja in dem Song eine ganz bestimmte Person an. Also es klingt so, als wenn ein Kumpel aus alten Tagen, mit dem du zusammen damals Musik gemacht hast, derjenige ist, der dich dann auch auf die in die Richtung mitgeschubst hat, in der du jetzt bist.
Genau,
ne?
Ja.
Wer ist das?
Das ist jemand, den möchte ich jetzt gar nicht namentlich nennen, aber das ist jemand, der... Und das sollte irgendwie, das war das Hauptgefühl, was diesen Song hat entstehen lassen, dass ich jetzt mit einem gesunden Abstand auf meine Jugendzeit zurückblicken kann und feststelle, dass es einen Menschen gab, der mein Leben sehr beeinflusst hat.
Mhm.
Und das ist der derjenige, mit dem ich angefangen habe. Er war 15, ich war 14, die erste Band zu gründen. Und wir haben das damals sehr intensiv betrieben. Wir haben die ersten Songs schon damals geschrieben mit 15. So lange mache ich den Scheiß jetzt irgendwie schon, merke ich gerade. Die ersten Songs geschrieben, wir haben uns das Produzieren selbst beigebracht. Wir haben uns die ersten Bandmaschinen gekauft. Wir haben eine Band gegründet, wir waren die allerbesten Freunde zusammen und haben wirklich, es war unsere Leidenschaft, das zu machen, was wir machen. Und wir haben uns gegenseitig so viel gegeben und so viel beflügelt und er hat mir auch so viel von dem gegeben, was ich jetzt immer noch mache. Also in dem Studio, in dem wir sitzen hier, mit den ganzen alten Geräten, mit den Bandmaschinen, die Leidenschaft wäre nicht da, wenn dieser Mensch nicht da gewesen wäre, glaube ich. Dann meine Liebe zur Hammond-Orgel, zu dem Instrument Hammond-Orgel, kommt auch von ihm. Der war so der Erste, der irgendwie das Wort Hammond-Orgel überhaupt damals in den Mund genommen hat und alle so, hä, was ist denn das genau? Und ja, hier sowas und sowas. Also seitdem bin ich Feuer und Flamme gegenüber diesem Instrument. Und schlör das ja jetzt auch, wie gesagt, schon so viel Jahrzehnte durch die Republik und sitzt dann manchmal wirklich da an der Orgel und denkt mir so, ey, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich den Typen nicht gehabt hätte?
Mhm.
Wenn der mir dieses Instrument nicht nahegebracht hätte und jetzt stehe ich hier, verdiene mein Geld damit und habe so viel Spaß an dem Instrument und fahre das durch die Republik und spiele hier vor Tausenden von Leuten und eigentlich habe ich dem das zu verdanken.
Mhm.
Und da sind noch, gibt's noch einige Beispiele, wo er mein Leben halt sehr, sehr krass beeinflusst hat. Er war der Erste, der damals VW-Bus gefahren ist. Ich bin dann auch mit, nachdem ich die Ente hatte, eingestiegen mit 19, habe mir den ersten VW-Bus gekauft und fahre bis heute VW-Bus, T3. Also auch diese Leidenschaft, der hat irgendwann angefangen mit Windsurfen und hat es mir dann auch beigebracht. Ich betreibe das immer noch, wenn auch nicht mehr so heftig wie, wie früher, aber ich bin immer noch begeisterter Windsurfer. Und das wäre alles nicht so, ich glaube, mein Leben wäre anders verlaufen, wenn dieser Mensch nicht da gewesen wäre. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass ich ihm das nicht sagen kann, weil wir den Kontakt verloren haben. Und dass es diesen Song geben muss, wo ich sagen muss, danke. Ey, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du in meinem Leben so viel verändert hast, dass ich gerade das mache, was ich mache und dass ich der bin, der ich bin. Mhm. Und das ist ein ganz spezifischer Mensch, für den ich diesen Song geschrieben habe.
Ihr habt den Kontakt verloren, hast du gesagt. Jetzt auch noch keinen Kontakt wieder?
Etwas, aber nicht intensiv und auch nicht freundschaftlich. Also, dass man wirklich so kollegenmäßig, dass man sich mal über den Weg läuft oder sich mal alle paar Monate sieht. Also ich habe den 6-7 Jahre gar nicht gesehen oder gesprochen. Jetzt haben wir wieder durch den Song übrigens, hatten wir wieder Kontakt.
Weil also er weiß auch, dass der Song für ihn ist.
Genau, er hat das irgendwann mitbekommen und hat mich dann auch angeschrieben. Sagte auch, ey, danke für diesen Song. Irgendwie sollen wir uns mal treffen auf einen Kaffee. Da haben wir uns mal wieder getroffen und gesprochen. Also für mich war das auch so ein kleiner Anruf. Mhm. Gegenüber ihm, dieser Song. Also ich wusste oder ich habe mir erhofft, dass er bei ihm landet und dass er ihn hört und dass wir dann vielleicht wieder so ein bisschen in Kontakt kommen und uns näher kommen. So war das. Mhm.
Das kenne ich auch manchmal so, dass es bestimmte Menschen im Leben gibt oder bestimmte Punkte im Leben, wo du ganz genau weißt, wenn das nicht so gewesen wäre, wäre alles anders gekommen, ne? Dass du echt woanders abgebogen wärst. Deshalb kann ich das total nachvollziehen. Was ich interessant finde, wann wusstest du, dass der Song Lehramt heißt? Weil ich hatte ja vorhin schon angefangen mit, was für eine Erwartung man an so einen Song vielleicht hat, wenn man den Titel erstmal liest. Und ich glaube, ich hätte am wenigsten damit gerechnet, dass es in die Richtung geht, weil das Wort Lehramt, man kann ja Refrains immer so aufbauen, dass es dann halt sehr, sehr krass im Zentrum steht, aber es ist ja eher so ein bisschen nebenbei sogar, ne? Hattest du auch überlegt, sogar den vielleicht noch einen anderen Titel zu geben?
Schwierig jetzt, da wieder in diese alte Zeit zu kommen, wo ich ihn geschrieben habe. Wenn ich es jetzt analysieren würde, würde ich sagen, oder wahrscheinlich war auch damals schon die Idee, ihn vielleicht zu nennen, sowas wie Wenn du nicht wärst, mhm, oder so. Passt aber überhaupt nicht, auch jetzt, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, weil der Song an sich, der ist, wie soll ich das beschreiben? Für mich ist der sehr sperrig. Mhm. Es ist ein ganz sperriger Song, was die Struktur angeht. Es ist ein abgefahrener Song. Ein sehr sperriger, abgefahrener Song. Kein einfacher Song. Mhm. Und ich glaube, so ein Song braucht auch einen Titel, der sperrig ist und der dir erstmal sagt, hä? Mhm. Und ein Titel wie Wenn du nicht wärst, ist halt für mich auch irgendwie dann so, klingt schon fast wie eine Liebesschnulze oder eine Ballade.
Könnte man erwarten, auf jeden Fall.
Und so ein abgefahrener, sperriger Song, auch die Produktion ist für mich teilweise sehr abgefahren. Der braucht auch einen Titel, der erstmal ein Fragezeichen aufwirft. Mhm.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall cool, weil es ja für eine Überraschung sorgt erstmal, ne? Mhm. Also wenn man Lehramt hört, hast du erstmal was im Kopf dazu. Und wenn der Song dann kommt, ich finde es ja cool, wenn Musik einen dann überrascht und was ganz anderes dabei nachher irgendwie rauskommt. Und deshalb, ich finde das eigentlich total positiv, fand es nur interessant, ne? Weil Refrain ist ja immer sowas, wenn du jetzt irgendwie ein Songwriting-Buch liest oder so, dann werden sie dir wahrscheinlich überall schreiben, der muss besonders betont werden, das Wort muss ganz oft kommen und das muss irgendwie auch noch die höchste Note vielleicht sein oder die zumindest muss die Melodieführung weiter nach oben gehen und so. Und du hast dein Lehramt eher so, Hätte ich halt nur Lehramt studiert. Und, aber eigentlich merkt man so, der Kern liegt halt ganz woanders. Das fand ich total interessant.
Ja, würde ich jetzt auch wirklich so, wahrscheinlich kam das alles aus dem Bauch raus, habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Aber wenn ich es jetzt analysiere, passt es hundertprozentig, der Titel, weil es halt sperrig ist und nicht so Hitsingle-mäßig.
Mhm. Ja. Ja, da sind ja auch viele von diesen kleinen Breaks drin, die du dann so spielst. Wie lange hat das für dich gedauert? Ich stelle jetzt quasi die Gegenfrage, zu wissen, jetzt ist der Song fertig, oder wie lange hast du dafür gebraucht, diese Dinge, die sperrig sind, so einzubauen, dass du nachher am Ende damit zufrieden warst? Bei Zusammenstehen hast du ja gerade gesagt, das ging relativ zügig, ne?
Ja.
Hat der mehr Zeit gebraucht?
Ja, viel mehr. Der Song ist auf jeden Fall ein Song, der aus einer Methode, einer Songwriting-Methode von mir stammt, die auch oft super funktioniert und die die anfängt mit der Lust, Musik aufzunehmen, ohne irgendwas zu haben.
Mhm.
Ich habe mal viele meiner letzten Songs habe ich mit der Technik habe ich die gemacht. Also ich habe jetzt fange an und habe Lust und Zeit und Langeweile. Langeweile ist sowieso der beste Ausgangspunkt, um Songs zu schreiben. Ich habe Zeit, Langeweile und Lust, Musik zu produzieren. Ich nehme mir ein Instrument und schraube irgendwelche Chords zusammen, wo ich meine, die sind cool, und die sind cool über 3 Minuten 30. Und dann fange ich an, diesen Song auszuproduzieren mit allen Instrumenten. Denke aber überhaupt noch nicht in irgendeiner Form, was ich sagen will, was der Text ist, warum überhaupt und wie er sich anfühlt, sondern ich habe einfach Lust, ein Playback zu bauen.
Mhm.
Also es ist wirklich so, dass ich ein Playback baue, und wenn ich sage, ich habe so viele Instrumente, dass das musikalisch für mich gerade Sinn macht, das ist für mich ein Song, den kann man so machen, dann setze ich mich hin und frage mich, was kann ich darauf singen? Und meistens fange ich mit dem Refrain an, weil das das Wichtigste ist. Und dann sitzt du da und lässt dir den Schleife spielen. Und dann fällt dir eine Melodie ein. Oh, geil, cool. Cool. Dann hast du eine Melodie. Und dann fragst du dich, was passt phonetisch auf diese Melodie?
Mhm.
Das ist ja gerade in der deutschen Sprache irgendwie ist die Phonetik halt total wichtig, weil es eine sehr schwierige Sprache ist zu singen, und es gibt viele Wörter, die klingen gut, und viele Wörter, die klingen nicht gut. Und dann hast du dieses und irgendwie nach ein paar Durchläufen kommt dann, es passt phonetisch, wenn du nicht wärst.
Mhm.
Geil. Gänsehaut. Okay. Was will ich eigentlich sagen, wenn du nicht wärst? Schon wieder irgendwie eine Liebesschnulze an deine Perle?
Nee. Die hat schon genug gekriegt.
Die hat genug gekriegt, und vor allen Dingen, der Song fühlt sich überhaupt nicht so an. Wenn du nicht wärst. Und dann wahrscheinlich, ich kann es ja nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber wenn ich mich versuche reinzuversetzen, kommt der Gedanke, irgendjemandem möchte ich gerne was sagen, wenn du nicht wärst. Und dann kam ich wahrscheinlich auf diesen Typen und dachte, ey, wahrscheinlich hat es mich irgendwie beschäftigt, weil wir irgendwie mal wieder, keine Ahnung, geschrieben haben, oder weil ich mir alte Songs angehört habe. Irgendwie war der dann im Kopf, und dann habe ich gedacht, boah, geil, irgendwie möchte ich gerne einen Song für ihn schreiben und würde sagen, wenn du nicht wärst, ich würde niemals einen Rocksong schreiben.
Mhm.
Geil, das ist es. Damit hast du innerhalb von einem Satz den Refrain, dein Thema und eigentlich schon das ausgesagt, was du sagen willst. Und dann ist der Rest nur noch zusammenbauen.
Mhm.
Das ist die eigentlich die für mich die ätzendste Arbeit und die zeitaufwendigste Arbeit. Weil so ein Momentum, den ich gerade beschrieben habe, das ist für mich das Großartigste, was es gibt. Ich habe das mit vielen Songschreibern schon besprochen und auch erlebt, wenn das Universum sich plötzlich öffnet und irgendwas fließt in dir und diese Zeile, die da war, wird zu Wörtern und plötzlich auch dann zur Geschichte und es macht so Klick und du hast dann irgendwie, wenn du nicht willst, ich würde niemals einen Rocksong schreiben. Und wenn sich das einmal so aufgemacht hat, das Universum, das ist ein unfassbar geiles Gefühl. Das schönste Gefühl während des Songs schreiben.
Wahrscheinlich, weil man selber gar nicht so das Gefühl hat, es aktiv gesteuert zu haben, ja. Ne? Sondern weil es ist wie so eine Magie, die kommt dann. Ja. Und du hast dann das Gefühl, da ist was passiert. Das habe ich mir nicht vorher irgendwie zurechtgelegt. Das ist nicht konstruiert, sondern es ist halt passiert. Ne?
Dein Bauch hat zu dir gesprochen, dein Unterbewusstsein hat zu dir gesprochen. Mhm. Ich kriege Gänsehaut gerade, wenn wir darüber sprechen, wenn du es siehst. Weil das ist für mich der magische Moment beim Songschreiben. Und den kann man auf verschiedene Arten erleben. Den kannst du so erleben, wie ich es gerade beschrieben habe. Den kannst du aber auch erleben, wenn du mit deiner Gitarre da irgendwie sitzt und schrammelst irgendwie so und plötzlich kommt irgendwas, die erste Zeile der Strophe oder ein Refrain. Und dieser kurze Moment, das ist das Schönste, was es gibt. Und dann heißt es dieses Ding, ich bin da wieder bei deinen Babys, dann ist das Ding geboren und will laufen lernen. Mhm. Und du musst ihm das Laufen beibringen, du musst ihm zeigen, musst dem Kind zeigen, wie es da draußen zurechtkommt und bringst ihm Lesen und Schreiben bei. Das heißt, dann beginnt die eigentliche Arbeit, die zeitaufwendig ist für mich immer, diese Idee auszuarbeiten. Mhm. Und da bin ich auch sehr perfektionistisch und auch um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, das kann ewig dauern, das kann Wochen dauern. Wenn ich finde, dass irgendwie eine Zeile, das fühlt sich nicht an, es fühlt sich komisch an, es passt nicht, mir fällt seit 2 Wochen nichts ein, werde ich verrückt und denke 2 Wochen drüber nach und irgendwann ist die Zeile aber da und ich beende den Prozess, wenn ich das Gefühl, das ist ein Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, der Song ist fertig, den kannst du jetzt rausschicken. Der hat die Pubertät überwunden, der ist gerade 18 geworden, jetzt muss er alleine zurechtkommen. Mhm. Und ob es einer gut findet, habe ich jetzt nicht mehr in der Hand. Mhm. Das sollen die Leute draußen entscheiden. Ich habe meinen Teil dazu gegeben, dass ich ihn gut finde. Und das ist ja das Wichtigste überhaupt, an so einen Punkt zu kommen, wo du selber sagst, ich finde es gut. Ich finde jede Zeile gut. In mir machen sich Bilder auf, wenn ich diesen Song höre, wenn ich einen Text höre. Es fühlt sich alles rund an. Fertig. Weg.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, Unterbewusstsein. Glaubst du, dass solche Prozesse wie der, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass das eigentlich schon in dir schlummert, bevor du dann die Gitarre oder was für ein Instrument auch in die Hand nimmst und sagst, ich will jetzt einfach irgendwas machen, ich habe jetzt Bock darauf, was zu machen, dass es so oder so dazu kommt, dass genau diese Dinge dann aus dir rauskommen?
Ja, glaube ich schon dran. Ja, ja. Ja. Es ist viel unterbewusst. Genau, ich bin ja auch jemand, der viel auch Probleme mit sich in Songs verarbeitet. Für mich ist es auch Therapie. Es zieht dich einfach irgendwann dahin. Mhm. Es zieht dich in dein Studio, an dein Instrument, ans Klavier. Weil gerade diese Zeitlücke vielleicht da ist. Du hast die Langeweile, du hast diese 4 Stunden, wo du alleine zu Hause bist und weißt gerade überhaupt nichts mit dir anzufangen, irgendwas zieht dich dahin, das zu machen.
Weil es raus muss.
Weil es raus muss. Mhm. Weil es unterbewusst zu dir spricht und sagt, da muss was raus.
Mhm. Ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe dich als Pianisten kennengelernt, wusste aber damals schon, dass du auch alle möglichen anderen Instrumente spielst. Ich kann mich daran erinnern, wenn wir in den Ensemble-Proben mal keinen Schlagzeuger hatten, bist du auch mal ans Schlagzeug gegangen. Mhm. Und ich glaube, ich habe dich damals sogar auch mal Sketten gehört in einer Probe. Mhm. Jetzt würde mich natürlich bei diesen Songs interessieren, auf welchem Instrument schreibst du? Oder ist das sehr unterschiedlich? Ich habe jetzt, als der Song anfing, gedacht, da ist der Pianist. Und als der Song dann weiterging, dachte ich, es könnte aber eigentlich auch ganz gut sein, dass das ein Song ist, der auf der Gitarre entstanden ist.
Mhm. Auch da bin ich quäle ich mich und zwinge mich immer wieder, neue Wege zu gehen, weil ich einfach weiß, dass ich, wenn ich am Klavier schreibe, dass was anderes rauskommt, als wenn ich an der Gitarre schreibe. Und der Song ist, wenn ich mich nicht täusche, auch am Klavier geschrieben. Mhm. Weil er auch natürlich anfängt mit diesem Klavierding. Also er wird auf dem Klavier entstanden sein, hundertprozentig, ja.
Mhm. Ja. Du hast alle Instrumente selber eingespielt?
Ja.
Da ist ja einiges drin, ne? Also Gitarre, Keyboard, Schlagzeug, Bass. Am Ende kommen auch noch Streicher dazu, glaube ich, ne?
Ja. Ja. Ich überlege gerade, ob es richtig produzierte Streicher sind, weil da habe ich einen Cellisten, mit dem ich viel zusammen mache. Aber ich glaube, das waren programmierte.
Mhm.
Ja. Also ich glaube, an dem Song war kein anderer beteiligt außer mir, ja.
Wir hatten ja jetzt am Anfang schon mal einmal darüber gesprochen, dass du auch in der Zeit in der Jazzakademie viel Theoriewissen mitgenommen hast. Wie schwer findest du es, wenn man solche persönlichen Songs hat und dann auch solche Erlebnisse beim Schreiben, wie du sie gerade beschrieben hast, das mit Theorie zu verknüpfen und zu überlegen, gibt es irgendwelche Spielregeln, die ich jetzt gerade beachte, wo hole ich irgendwie auch den theoretischen Handwerkskoffer raus, um noch irgendein etwas reinzubringen, was ich reinhaben will und so. Widerspricht sich das für dich? Ist das schwierig?
Völlig. Du musst diesen Koffer, von dem du sprichst, diesen Werkzeugkoffer, musst du ganz tief in den Keller verbannen. Der darf nicht raus. Für mich ist, um Musik zu machen, also um gute Musik zu machen, musst du eigentlich, also je weniger du weißt, was du machst, und je mehr es aus deinem Gefühl kommt, aus deinem Bauch raus, aus dem, was in deinem Kopf an Melodien entsteht, desto besser sind deine Songs. Deshalb ist es eigentlich auch völlig unnötig, Harmonielehre zu lernen, wenn man Songs schreiben will oder irgendwelche Handwerkssachen sich anzueignen. Warum jetzt irgendwie A-Moll zu C-Dur passt, das muss irgendwie, muss man spüren. Und ich kenne Leute, die haben null Ahnung von Harmonielehre, aber trotzdem, ich meine, 80% aller Hits sind mit erste Stufe, sechste Stufe, vierte Stufe, fünfte Stufe geschrieben, in irgendeiner Kombination.
Ja.
Und das weiß jeder, der erfolgreich Songs schreibt, der aber überhaupt keine Ahnung hat, warum. Und dass das jetzt die parallele Moll ist und so, hä? Was ist das? Die klingen einfach gut zusammen. Und mit diesem naiven Rangehen machst du meiner Meinung nach die beste Musik, wenn du eigene Musik machst und die eigene Songs schreibst und auch produzierst. Völlig naiv rangehen.
Mhm.
Warum kann ich nicht irgendwie einen G-Akkord über einen F-Akkord spielen? Wer sagt mir, dass ich das nicht darf? Wenn es sich irgendwie cool anfühlt und für mich, wenn ich da was spüre, dann kann ich das machen. Also für mich ist es ganz wichtig, mein Wissen ganz tief wegzupacken.
Mhm. Gibt es denn so Momente, wo du denkst, jetzt packe ich es bewusst raus? Oder passiert das dann trotzdem eher immer so alles auch unterbewusst? Also so mit dem Gelernten, so ähnlich wie es vielleicht irgendwie beim Schlagzeuger auch so Muscle Memory ist, dass man so sagen kann, ich habe das alles mal irgendwann gelernt, aber ich verbanne das, so wie du sagst, ganz tief nach unten und verlasse mich einfach drauf, dass die Dinge automatisch fließen. Und warum, was, wie jetzt gerade irgendwie genau passiert ist, denkst du wahrscheinlich dann gar nicht so großartig drüber nach, ne?
Ja, das ist schon eine Art von Technik, die ich entwickelt habe, diesen Werkzeugkoffer zu verbannen.
Mhm.
Also wirklich sein Gehirn frei zu pusten und frei zu schaufeln, und sich einfach ans Klavier zu setzen und rumzudaddeln und irgendwas rumzuprobieren, irgendwelche Changes, die in dir was auslösen. Warum auch immer. Ich will das gar nicht wissen, warum das nicht passt oder warum es passt. Und warum die Melodie, die ich jetzt dazu singe, ob das jetzt irgendwie eine Terz ist oder warum kann ich nicht Dur über Moll singen? Einfach machen.
Mhm.
So. Also es ist schon so, dass ich versuche, wirklich bewusst versuche, ganz naiv anzufangen, einen Song zu schreiben, als ob ich nichts von irgendwas wüsste. Als ob ich noch nicht mal wüsste, wie ich einen G-Akkord auf der Gitarre greife. Mhm. So versuche ich ranzugehen. Bewusst.
Cool.
Ja.
Du hast in dem Song erwähnst du Tom Petty and the Heartbreakers. Ist das auch gleichzeitig ein Vorbild mit für dich, also oder eine Inspiration musikalisch gesehen für die Musik, die du machst?
Ja, Tom Petty war immer für mich einer meiner Lieblingskünstler, auf jeden Fall. Und halt auch, wie gesagt, in diesem Song ist eigentlich alles autobiografisch, also jedes Wort, jeder Satz, jede Zeile ist so erlebt. Und es war halt damals auch so bei uns, als wir 15, 16 waren, unsere Band gegründet hatten, waren wir Queen-Fans und Tom Petty-Fans.
Mhm. Ja. Ich hatte mich nämlich beim Hören, als ich dann ihn zweite, dritte Mal gehört hatte, gefragt, könnte ich ihn mir auch von Tom Petty vorstellen quasi und habe gesagt, so weit davon weg ist diese Musik eigentlich auch gar nicht. Ne? Mhm. Also es passt schon ein bisschen zu dem, was du singst.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist auf jeden Fall, ja, man hört es, glaube ich, bei all meinen Sachen raus, dass bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber Tom Petty ist für mich ein großer Einfluss schon immer gewesen.
Hast du ihn mal live gesehen auch?
Nee, leider nicht. Ja. Ich hatte noch die Chance, jemand wollte mich noch mitnehmen zu seinem letzten Konzert, glaube ich, in London war das ja. Aber da habe ich auch noch gesagt, ach ja, wenn er mal wieder nach Deutschland kommt oder Holland oder so, hier in der Nähe nach Europa, dann mache ich das, aber ist mir jetzt zu weit. Habe ich mich sehr geärgert, weil den hätte ich gerne live gesehen.
Das ist echt immer blöd, wenn man dann die Chance einfach nicht mehr hat, wenn es vorbei ist. Ne? Ich bin ja ein großer Fan von seinem Song It's Good to be King, von diesem Album Wildflowers, das fand ich irgendwie auch ziemlich gut. Ja, ist so eine Art Songwriting, die ich auch total gerne mag, einfach irgendwie. So die Stimmung, die er produziert. Was mich jetzt an deinem Song noch interessieren würde, wenn alles 100% autobiografisch ist, am Ende stirbst du aber dem Song.
Genau, also diese, das ist ja eine Zeitspanne, die ich da beschreibe in diesem Song. Und die fängt halt in der Vergangenheit an. Genau in dem Moment, ich glaube, der Song beginnt sogar, weißt du noch, als wir 15 waren.
Genau, 15, ja.
Genau, da beginnt dieser Song. Und spiegelt autobiografisch alles bis in die jetzige Zeit wieder. Und dann wechselt der Song in eine Zukunftsvision, wie ich mir vorstellen könnte, dass diese Beziehung mit diesem Mensch, was ich mir wünschen würde, wie es endet oder wie es weitergehen könnte. Mhm. Dann kommt ja die Strophe davor, wo ich uns einfach als alte grauhaarige Männer in der Kneipe sehe und wir über diese alten Zeiten wieder sprechen können und vielleicht auch wieder Freunde sind, vielleicht auch wieder zusammen Musik machen. Sagt der Song ja auch.
Genau.
Komm, ich setze mich wieder ans Schlagzeug und du bist der Sänger. Gänsehaut. Alter.
Vielleicht müsst ihr das machen.
Ja, das ist ja, ich drücke ja mit diesen Zeilen einen Wunsch aus, den er ja auch mitgekriegt hat.
Ja.
Er hat den Song ja gehört. Das heißt, er weiß jetzt, dass ich jemand bin, der sich das wünscht und so Gott will, leben wir ja noch ein paar Jahre und wir sind, so Gott will, erst in der Mitte unseres Lebens angelangt. Und bis wir grauhaarig sind, ist ja noch ein bisschen Zeit und da kann sich ja einiges tun. Also diese Wunschvorstellung, dass wir grauhaarig in dieser Kneipe sitzen und wieder Freunde sind und vielleicht irgendwas zusammen machen an Musik, ist da. Und dann habe ich weitergedacht, wie könnte das denn weitergehen? Also wenn wir wieder so eine enge Beziehung hätten und auch Musik machen und wieder schreiben, weil wir haben tolle Songs geschrieben zusammen, dann habe ich mir vorgestellt, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer am Sterbebett ist, ich oder auf dem Sterbebett, ich oder er.
Du.
Ich bin auf dem Sterbebett, genau.
Ja. Und er steht an deinem Sterbebett, so formulierst du es, glaube ich, in dem Song, ne?
Ja. Und das Bild so, also ich bin kurz vorm Abnippeln und gebe ihm noch so den Zettel mit meinem letzten Song, sozusagen. Mhm. Mach was draus. Wir haben schon so viel zusammen draus gemacht. Das ist für mich so ein Bild gewesen, wie ich finde, dass diese Geschichte enden könnte. Mhm.
Was ich cool daran finde, ist der Rahmen. Ich stehe ja grundsätzlich eigentlich immer auf Rahmenstrukturen. Du fängst an mit, ich stehe morgens auf, bin 15 und am Ende kommt wieder ein Bett, aber das ist dann halt das Sterbebett. Mhm. Hast du dir das bewusst auch so überlegt, dass es so, so ein Rahmen sein soll, der diese Bilder dann irgendwie vereint? Ich glaube, der Himmel mit Blau-Violett ist ja, glaube ich, auch an beiden Strophenteilen drin, ne? Ja.
An das Bett habe ich gar nicht so gedacht, aber für mich war der Link, also der Kreis, der sich schließen sollte, war, den Himmel malte irgendjemand blau und violett. Sagt ja für mich, oder was ich damit sagen will, ist, irgendwas war ja magisch an diesem Tag. Mhm. So. Und so ist das ja auch, wenn du einen bestimmten Himmel hast, der irgendwie gerade irgendwie wirklich plötzlich total schön ist, dann ist das ja ein magischer, seltener Moment. Und den drücke ich in der ersten Strophe aus, als er mich angerufen hat. Und ich weiß gar nicht mehr, ich lag im Bett, habe Tom Petty Songs gehört.
Genau.
Und dann rief er an. Ein magischer Moment. Und der Kreis schließt sich am Ende mit diesem magischen Moment. Ich liege auf dem Sterbebett, gebe ihm meinen letzten Zettel mit meinem letzten Song, mach was draus. Und an dem Tag war der Himmel auch wieder blau und violett. Also ein magischer Moment.
Mhm. Also so, wie du es auch vorhin beschrieben hast, wie genau. Der Song selber entstanden ist eigentlich. Ja. Ne? Ist ja schon fast eine Metaebene.
Ja, ich bin manchmal sehr überrascht, wenn ich dann die Möglichkeit habe, auch nochmal über meine Songs nachzudenken. Wie gesagt, ich kriege beim Sprechen hier die ganze Zeit eine Gänsehaut nach der anderen, weil das bei mir ja auch viel unterbewusst passiert so. Mhm. Und ich höre dann im Nachhinein Songs auch gar nicht mehr so textlich und thematisch, sondern eher so, hör auf, irgendwie groove das, irgendwie geile Chords, oh, geile Gitarre gespielt. Das ist für mich dann irgendwie im Nachhinein immer wichtiger. Aber jetzt, wo wir darüber sprechen, fallen mir solche Sachen halt auch dann mal wieder auf.
Mhm. Ja. Sind wahrscheinlich dann auch wieder so Dinge, die beim Schreiben irgendwie auch so ein bisschen aus dem Unterbewusstsein kommen.
Ja.
Man schreibt sie auf und nimmt sie auf.
Ja.
Und wenn man dann die Zeit hat und die Ruhe hat, ist nochmal zu hören, hört man es auch mit anderen Ohren. Ne?
Ja,
zu der Musik hätte ich noch eine Frage.
Mhm.
Wie klar war für dich, wie die Musik zu diesem Text klingen soll? Du hast ja, glaube ich, mit der Musik angefangen, hast du vorhin beschrieben. Dann kam so die erste Melodielinie auch mit dem Refrain. Der Rest, hast du gesagt, war so ein bisschen Bastelarbeit oder auch das Anstrengendste an dem Song. Gab es da auch Punkte, wo du in die eine oder die andere Richtung hättest abbiegen können und dem Song vielleicht auch eine andere Musik hättest verpassen können?
Nein, weil die Musik ja zuerst da war.
Mhm.
Also es war gar nicht möglich.
Mhm.
Ich musste das Korsett Musik nehmen, das Korsett Stimmung, Chords, Produktion, wie fühlt sich dieser Song an? Ich musste die, oder das ist ja auch wirklich dann für mich halt, wie gesagt, dieses Ding, mich in Sachen reinzuzwingen. Also ich kann nichts mehr verändern.
Mhm.
Und ich werde auch nichts verändern, weil den Song, die Gitarren, die ich draufgespielt habe, die sind geil.
Mhm.
Und das ist für mich der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das Playback ist für mich rund. Also verändere ich da auch nichts mehr drauf. Das heißt, ich habe das Korsett und muss mein Gefühl und meinen Text da reinzwingen.
Mhm.
Und das ist eine geile Challenge, das macht total Spaß, auch mal so zu arbeiten. Wie gesagt, in letzter Zeit arbeite ich sehr viel, weil ich merke, dass ich da sehr effektiv bin. Also dieses Quetschen von Texten und von Melodien in das Korsett-Playback.
Mhm.
Ja.
Wir kommen jetzt leider schon zum Ende der Episode. Erstmal vielen Dank für auch die sehr persönlichen Dinge, die du jetzt irgendwie so von dir gegeben hast. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man sich dann immer so öffnet. Du hast jetzt sehr viel schon in der Art erzählt, wie du dann halt die Songs schreibst, in dieses Korsett zwängst und so. Hast du abschließend noch etwas, was du loswerden möchtest oder vielleicht als Tipp hast für andere Songwriter, die sich so auf den Weg machen und dabei sind, diese Techniken für sich gerade zu entdecken oder auszuprobieren? Hättest du noch was du als Tipp denen mitgeben möchtest?
Ja, mein definitiver Tipp, und den habe ich schon gesagt, seine Trampelpfade zu verlassen. Die alten Strukturen, die vielleicht mal funktioniert haben, einfach zu verlassen. Ein Beispiel zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Ich bin natürlich irgendwie in der Lage, die nächsten 20 Jahre alleine meine Songs zu schreiben. Wenn du mit jemand anders schreibst, kommt was anderes bei rum.
Mhm.
Das ist eine andere Energie.
Klar.
So, und ich habe total gerne mit anderen Leuten geschrieben, weil es einfach ein anderer Weg ist und es kommt was anderes rum.
Und es fühlt sich auch geil an, wenn es nachher fertig ist und du feierst es quasi zusammen, dass es fertig geworden
ist. Ganz genau, ne? Es ist eine Gemeinschaftsarbeit. Du kannst dich mit einer Gruppe von 5 Leuten zusammensetzen, einen Song schreiben. Schreib einen Song auf einem Instrument, was du nicht beherrschst. Setz dich hin, versuch es rauszufinden, wie du einen Sound daraus kriegst und schreib einen Song damit, deine Challenge. So, stimm die Gitarre um, nimm ein anderes Tuning. Zwing dich, andere Wege zu gehen und bleib nicht auf deinen alten Trampelfaden. Schreib erst Texte, dann Musik. Schreib erst Musik, dann Texte. Nimm dir vor, den nächsten Song möchte ich auf jeden Fall mal tief singen. Okay. Den nächsten Song möchte ich unbedingt, ich möchte hoch singen. Den nächsten Song, ich möchte einen Song schreiben in Moll, der ganz traurig ist, aber einen lustigen Text drauf machen. Also sich selbst immer wieder in Challenges zu bringen, um seine alten Trampelpfade zu verlassen und neue Wege für sich auch zu entdecken, wie das Universum teilweise sich öffnet und der magische Moment kommt, allein aus deinem Unterbewusstsein heraus und dass du mal Sachen anders machst.
Mhm. Cooler Tipp. Jetzt muss ich noch eine Sache dazu fragen. Hast du schon mal eine Challenge gehabt, wo du gesagt hast, die bringe ich nicht zu Ende, ich kriege das jetzt nicht hin, was ich mir vorgenommen habe?
Ja. Ich schreibe die schlechtesten Songs. Früher habe ich das öfters gemacht. Ich schreibe die schlechtesten Songs, wenn ich einfach sage, ich nehme jetzt meine Wandergitarre und schreibe damit einen Song. Hat schon oft funktioniert, aber funktioniert bei mir die letzten Jahre nicht mehr. Mhm. Wäre für mich jetzt aber wieder ein Ding, wo ich sage, mach es doch mal wieder.
Weil du willst, dass es funktioniert. Arbeite, ne?
Dran. Arbeite dran, dass der Weg auch mal wieder funktioniert.
Mhm.
Weil da weiß ich irgendwie, ich habe mein Handy voll mit irgendwie solchen Momenten, die höre ich mir dann auch ein paar Jahre irgendwie an und denke mir so, Alter, scheiße, brauchst du nicht machen. Aber dann gibt es auch wieder Momente, wo du es dir anhörst und sagst, ey, warum hast du eigentlich daraus nichts gemacht? Weitermachen, dranbleiben.
Mhm. Ja. Das ist ja dann manchmal auch einfach der Zeitpunkt wahrscheinlich, ne? Du nimmst was auf, aber das hast du eigentlich vorhin auch schon beschrieben, ne? Fühlst in dem Moment vielleicht jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel dazu, ja. Und mit so ein bisschen Abstand, wenn du es hörst, ist dann der richtige Moment, es dann rauszupacken.
Genau, ja.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, hat super
Danke
Spaß
dir.
Gemacht,
ja.
Auch nach 20 Jahren den Faden jetzt wieder ganz anders aufzunehmen hier. Euch vielen Dank fürs Zuhören, ihr findet alle Links in den Shownotes, auch wo ihr die Songs von Sebel findet, die wir heute besprochen haben. Und wenn ihr Stoppock mal live sehen wollt, dann seht ihr ihn wahrscheinlich auch auf der Bühne oder auch mit seinen eigenen Sachen. Vielen Dank fürs Mitmachen, euch vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Super, Spaß gemacht.